Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen heute zu unserer neuen Folge Milieu oder Mikrobe. Hier am Mikrofon bin ich wieder, Axel Sonnenberg, und der Jens ist natürlich auch wieder da. Hallo Jens, grüß dich.
Hallihallo.
Ja, beim vorigen Mal hatten wir einen ganz interessanten Auftakt, sind aber noch einige Punkte offen geblieben. Und da wollen wir heute mal hinschauen, einmal ein bisschen nochmal zu den Hintergründen uns austauschen. Pasteur, Bichon, was gab es da eigentlich? Pasteur hat viele interessante Sachen auch entwickelt. Und dann schauen wir nochmal ein bisschen auf die Mikroben und auch auf Impfungen, gerade bei Infektionskrankheiten. Und dann schauen wir mal einfach, wie unsere Unterhaltung heute so weiterläuft. Legen wir einfach direkt los. Pasteur, Bichon. Jens, du hast da noch mal ein bisschen zwei, drei Hintergründe. Pasteur hat ja vier Impfungen entwickelt. Habe ich auch ein bisschen drüber nachgelesen. Was gibt es da Interessantes zu berichten?
Ja, ich habe mich mal mit dem Louis Pasteur ein bisschen auseinandergesetzt, habe mal ein bisschen die internationale Literatur gecheckt, was da so zu lesen ist, und er hat vier Impfstoffe entwickelt gegen Geflügel, Cholera, Milzbrand, Schweinerötteln und Tollwut. Und der Mann hat noch viel, viel mehr gemacht. Er hat unter anderem den Gärungsprozess entschlüsselt. Und er hat auch ein Verfahren zur Sterilisierung von Weinen entwickelt. Also der war auf vielen Ebenen aktiv. Und hat dieses Pasteur-Institut aufgebaut, und dadurch ist er natürlich auch in Kontakt mit staatlichen Stellen, und er wurde viel zu Hilfe gerufen, unter anderem, weil es eine Erkrankung gegeben hat der Seidenraupe. Sagt dir das was?
Also Seidenspinne habe ich schon mal gehört, aber da bin ich jetzt überhaupt nicht sattelfest. Hilf mir da mal auf die Sprünge.
Es geht um die Seidenraupenkrankheit, die dort in dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich grassierte und dazu führte, dass eben diese ganze Industrie lahmte, denn diese Seidenrauben produzieren Seide. Und das war natürlich ein Riesenproblem, weil die infizierten Seidenraupen eben keine Seide mehr produzierten. Und dann wurde der Pasteur zur Hilfe gerufen, und da zeichnete sich schon so die erste Divergenz ab zwischen der Einschätzung von Pasteur und auch der Einschätzung von Bichon, was denn eigentlich die Ursache ist dieser Erkrankung. Und der Bichon, der hat dann postuliert, dass es eine Erkrankung gibt, die heißt Pebrin, die auf einer parasitären Ursache basiert. Und diese Konkurrenz dieser beiden kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Bill Gates und Steve Jobs in der IT-Welt. Jeder hatte so das Gefühl, das bessere System zu haben. So war das seinerzeit offensichtlich auch. Der Bichon war ziemlich klar darüber, dass es eben eine parasitäre Erkrankung ist, und Pasteur hat das zunächst mal abgelehnt, musste dann aber später zugeben, dass der Bichon recht hatte. Und diese Dinge ziehen sich eigentlich durch diese ganze Geschichte dieser Figuren zu dieser Zeit, dass es immer wieder Kämpfe gab zwischen bestimmten Postulierungen oder Hypothesen, würde man in der Wissenschaft sagen, die dann natürlich immer bestätigt werden müssen. Und das ist ja auch die Urmutter sozusagen der Wissenschaft, ne? Man hat eine Hypothese und diese muss bestätigt werden. Und häufig ist es ja so, wenn man dann sehr waghalsige Hypothesen hat, dass man immer erstmal am Anfang belächelt wird. Und dann gibt es eine Phase des Widerstandes, wo sich also Widerstand gegen diese These aufbaut, ne? These, Antithese. Und dann irgendwann führt dann eine Hypothese auch mal zum Durchbruch, wenn sie entsprechend bestätigt wird durch andere Wissenschaftler. Und am Ende gibt es dann das goldene Abzeichen. Ja. Dann gibt es also die Ehrung dafür, dass man sich dann doch mit seiner Hypothese durchgesetzt hat. Und davon lebt ja eigentlich auch die Wissenschaft, dass man immer wieder waghalsige Hypothesen hat. In der Wissenschaft heißt es dann eben Nullhypothese. Und ja, die wird dann entweder verworfen oder bestätigt. Und was interessant ist, wenn man sich diese geschichtlichen Herleitungen anschaut, ist, wie auch da, genauso wie heute, unterschiedliche Lager auf das gleiche Problem gucken und entsprechend auch andere Lösungsansätze vorschlagen. Diese Historie, diese historischen Feldkämpfe, würde ich sie mal benennen, die kann man ja auch heute überall auf allen Ecken und Enden letztendlich sehen. Ne? Ich habe gestern Herrn Lanz mal wieder verfolgt. Da ging es halt um die Klimakrise und da ging es um einen Politiker, der das alles in Frage gestellt hat, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Aber die Frage ist eben, wenn man etwas in Frage stellt, dann sollte man natürlich auch seine Hypothesen mit Fakten belegen können. So, und da wird es dann natürlich dünn, wenn die eine Seite die Fakten hat und die andere Seite hat im Grunde nur Glaubensweisheiten oder ja, wie soll man sagen, Narrative, ne? Würde man heute, glaube ich, modernerseits sagen, Narrativ.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, gerade Narrativ. Denn lass uns nochmal ganz kurz bei den Mikroben und bei dem Milieu und auch bei Herrn Pasteur und seinen Impfungen bleiben. Mhm. Wenn man jetzt so ein Narrativ aufstellen würde, so Mikroben machen krank oder alle Mikroben machen krank und Impfungen sind der einzige Schlüssel zur Infektionsfreiheit.
Ja.
Da stellt sich für mich zum Beispiel so die Frage, also heißt das jetzt, dass uns alle Mikroben krank machen? Oder gibt es vielleicht auch gute Mikroben? Oder sind nur die Impfungen der einzige Schlüssel zum Erfolg?
Mikroben sind ja erstmal was sehr Neutrales. Ob Mikroben letztendlich eine Infektion auslösen oder ob sie sogar synergistisch einen Synergismus mit dem menschlichen Wirt aufnehmen, das sind ja erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn der Mensch ist ja, würde mal behaupten, 99,9% erstmal Mikrobe und nur 0,1% Mensch. Also wir haben so viele Mikroben in uns. Allein der Darm beherbergt 100 Billionen Mikroben, ja, die natürlich nicht alle pathogen sein können. Sonst wären wir ja ständig infiziert, sonst würden wir ja nicht die hohe Lebenserwartung haben. Und wir wissen ja aus der neuen Mikrobiomforschung, die es ja jetzt so etwa seit 10, 15 Jahren gibt, dass viele Mikroben sehr, sehr hilfreich sind für uns, weil diese Mikroben zum Beispiel Vitamine produzieren oder Nahrungsbestandteile umwandeln in antiinflammatorische Produkte, die dazu führen, dass unser Darm eben nicht entzündet ist oder sich regenerieren kann von proentzündlichen Nahrungsinhaltsstoffen. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel da an die Ballaststoffe, die von bestimmten Mikroben umgesetzt werden und daraus kurzkettige Fettsäuren gebastelt werden, die dann im Darm antiinflammatorisch wirken können. Ein Problem ist natürlich, wenn pathogene Mikroben, pathogene Bakteriengattungen, wenn die überwuchern oder wenn Pilze dort einwandern und Pilze sind jetzt erstmal auch kein Problem, solange das Immunsystem Pilze in Schach hält. Das Problem fängt da an, wo Pilze ein Milieu finden, zum Beispiel im Darm. Wir kennen den Candida-Pilz. Wenn dieser Candida immer wieder angefüttert wird, wenn ein Milieu geschaffen wird durch die Nahrung, wodurch der pathogene Stamm eben aufkeimen kann, ja, und kann dann physiologische Bakterienkulturen verdrängen. Und dann irgendwann ist so diese Art, nicht diese Art, sondern ist der Punkt, man würde heute sagen Tipping Point erreicht, ja, wo dann das ganze Milieu eben kippt und aus einem gesundheitsförderlichen Milieu dann ein gesundheitsbelastendes oder vielleicht sogar infizierendes Milieu wird.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort oder gute Anmerkungen gerade. Ich glaube, das nehmen wir auch nochmal für eine Folge auf, dass wir uns auch nochmal verstärkt um den Darm kümmern und um die Mikroben, die gut sind und die, die nicht so gut sind für unseren Darm oder für unseren Organismus und die uns auch krank machen. Ich habe auch mal ein bisschen Recherche betrieben und habe hier eine Vereinigung gefunden, die ich vorher gar nicht kannte, und zwar die Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie. Mhm. Und die kürt sogar jedes Jahr die Mikrobe des Jahres. Mhm. Also das ist wirklich interessant. Und dieses Jahr heißt die Mikrobe des Jahres Bacillus subtilis. Also das ist wohl die Mikrobe dieses Jahr.
Axel, zu Recht.
Die kann ziemlich viel, oder?
Die kann eine ganze Menge, ja. Die Datenbanken sind voll von Bacillus subtilis, allerdings mehr im Kontext der Veterinärmedizin. Und inzwischen gibt es einige Studien, die auch in der Humanwelt gemacht wurden. Aber Bacillus subtilis kennen vor allen Dingen die, die mit Lebensmitteltechnologie zu tun haben. Denn dieser Bacillus, wenn man den mit Soja zusammenbringt, ja, ja, dann entsteht Natto. Das japanische Leibgericht Natto. Und in diesem Natto, man hier auch in Reformhäusern kaufen kann, aber man kann es auch selber herstellen, wenn man das möchte, wenn man sich mit der Fermentation beschäftigt oder das lernen möchte. Dieses Natto enthält ein Enzym. Und das ist wirklich hochspannend. Weil dieses Enzym heißt Nattokinase. Und diese Nattokinase, die ist hochfibrinolytisch. Was heißt das? Sie kann Plaques auflösen. Wo tun wir Plaques hin? Natürlich in dem Bereich vor allen Dingen der Arteriosklerose. Und dieses Enzym ist in der Lage, arteriosklerotische Plaques aufzulösen. Darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, weil man natürlich in der Schulmedizin gerne mit anderen Präparaten arbeitet. Und letztendlich gibt es aber nichts, was so wirksam ist wie diese Nattokinase. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt in den letzten Tagen mal genauer recherchiert, auch für die Anwendung, auch bei Kunden und vor allen Dingen auch für die Lehre. Es gibt überhaupt keine Nebenwirkungen. Null. Es ist keine einzige Nebenwirkung beschrieben worden von diesem Enzym Nattokinase. So, und dann sind wir wieder bei Bacillus subtilis. Du kannst nicht nur Nattokinase daraus machen, sondern Bacillus subtilis kannst du auch als Probiotikum aufnehmen. Da wären wir wieder beim Darm. Ne? Wir wollen ja eine eigene Folge daraus machen. Da werden wir den Subtilis auch wieder erwähnen. Aber der zeigt vor allen Dingen eben bei Tieren sehr, sehr spannende Wirkungen. Und beim Menschen ist es jetzt intensiver im Fadenkreuz, sage ich jetzt mal. Also man guckt jetzt genauer hin, weil man eben in der Tierwelt gesehen hat, wie gut das funktioniert. Insbesondere dann, wenn man an Erkrankungen des Darms denkt, wie zum Beispiel Leaky Gut oder auch die entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Ich glaube, da haben wir was ganz, nicht was ganz Neues. Man kennt das ja schon länger, aber wir haben ein neues Medium, würde ich mal so sagen, ne, wie man vielleicht in Zukunft sehr einfach und sehr kostengünstig vor allen Dingen seinen Darm selber auch behandeln kann.
Da schießt mir gerade so eine Frage in den Kopf. Könnte das zum Beispiel auch erklären? Man sagt ja immer, dass die Lebenserwartung gerade im asiatischen Bereich, gerade in Japan auch sehr hoch ist. Und wenn die dieses Lieblingsgericht oder Lieblingsnahrungsmittel Natto da zu sich nehmen, dass die natürlich auch eher vor irgendwelchen Krankheitserregern gewappnet sind, die solche Plaques auslösen?
Ja, das ist sehr, sehr stark denkbar. Ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen mit Okinawa beschäftigt und in Okinawa geht die Lebenserwartung zurück. Und das hängt, also Okinawa ist ja einer dieser Blue Zones, dieser blauen Zonen, wo die ältesten Menschen leben. Und leider haben eben auch die Einwohner auf Okinawa entdeckt, dass es noch andere Nahrungsmittel als Natto und ursprüngliche traditionelle Lebensmittel gibt. Und dort gibt es eine American Base, also so eine Militärbasis. Und die Amerikaner haben natürlich dafür gesorgt, dass so im Zuge der Jahre da auch immer mehr McDonald's und wie sie alle heißen Einzug gehalten haben. Und gerade die jungen Leute verfangen natürlich in diesem Thema. Und entsprechend nimmt da die traditionelle Ernährung weiter ab, was wir jetzt auch in der abnehmenden Lebenserwartung sehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie wir uns, wenn wir einigermaßen gesund alt werden wollen, wie wir uns in Zukunft auch verhalten sollen. Ne? Dass wir immer stärker wieder auf naturbelassene Lebens- und Nahrungsmittel setzen. Aber demgegenüber haben wir natürlich eine immer größer werdende Community, die auf Convenience Food setzt. Also Nahrung, die ich aufreißen kann, Nahrung, die ich auch an der Ecke irgendwo in Köln oder in welcher Großstadt auch immer mir besorgen kann. Also gerade bei den Menschen, wo Leistung, Erfolg im Büro eine große Rolle spielt, aber eben die Nahrung mehr oder weniger ein Übel ist, was man 2-3 Mal am Tag machen muss. Und davon müssen wir dringend weg, wenn wir diese chronischen Erkrankungen irgendwann mal in den Griff kriegen wollen. Da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge drüber machen, ob man das auch von staatlicher Seite steuern kann, insofern, dass man eben gewisse Steuern auf Lebensmittel erhebt oder über andere Möglichkeiten. Ich habe da gerade was im Kopf, was wir unbedingt mal in eine Diskussion stellen sollten.
Auf jeden Fall. Also das sollten wir auf jeden Fall in eine Diskussion stellen und auch eine Folge dazu machen. Denn zum Beispiel in Dänemark, wenn ich richtig informiert bin, da gibt es halt so eine Zuckersteuer auch schon und sind Lebensmittel, die halt stark zuckerhaltig sind, wesentlich teurer als nicht gezuckerte Lebensmittel oder naturbelassene Lebensmittel. Und das ist auf jeden Fall eine Diskussion wert hier auch bei uns im Podcast, dass wir darüber mal eine Folge machen und gucken, ob es Möglichkeiten gibt oder welche Möglichkeiten es gibt, auch politisch dort auch von Gesetzgeberseite ja. einzugreifen beziehungsweise da zu unterstützen.
Ja.
Oder solche Sachen natürlich auch vorzuleben.
Ja, da gibt es ja schon Beispiele. Wir haben in Südamerika haben wir 2 Länder, Mexiko und Chile, die die Zuckersteuer eingeführt haben. Wir sehen jetzt die ersten Effekte, aber man kann auch durchaus kritisch sein, weil natürlich die Lebensmittelindustrie dann auf andere, zum Beispiel auf Zuckeraustauschstoffe, ausweicht. Und was die wiederum machen, das ist auch gerade in der Diskussion. Ja, das muss auch nichts Gutes heißen. Und dann wären wir schon wieder beim Darm. Deswegen müssen wir unbedingt eine Folge nur über den Darm machen. Denn was wir dort sehen, ist, dass bestimmte Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe, besser gesagt, in der Lage sind, das Mikrobiom zu verändern. Und wenn wir das Mikrobiom verändern, dann können wir auch Einfluss zum Beispiel auf unser Körpergewicht haben, auf unsere Endokrinologie, also unsere hormonelle Seite, zum Beispiel das Thema Insulin, aber da kommen wir noch in anderen Folgen auch dazu.
Ich glaube, ich merke schon bei unserer Diskussion jetzt gerade, da müssen wir 2 Folgen von machen.
Wir müssen nochmal über das Thema sprechen, Mikrobe. Du hattest ja gesagt, sind die Impfungen die einzige Möglichkeit?
Genau, da wollte ich auch gerade nochmal drauf zurückkommen. Also sind, wenn uns Mikroben krank machen, sind dann wirklich Impfungen der einzige Schlüssel zum Erfolg?
Du weißt ja, dass ich mich in der Corona-Pandemie sehr engagiert habe. Vor allen Dingen eben für die naturheilkundlich, naturwissenschaftlich oder erfahrungsheilkundliche Seite. Und in der Zeit, wo es noch keine Impfstoffe gab gegen das SARS-CoV-2-Virus, da waren wir auf der Ebene, was kann man denn selber tun? Ja? Wie kann man sich selber schützen? Kann man sein Immunsystem ernähren? Und da habe ich dann mehrere sogenannte Immunschutzguides aufgebaut. Ich habe die dann immer weiterentwickelt. Da gab es dann 1.0, 2.0 bis hin zu 4.0. Und im Zuge dessen habe ich mir auch mal die Impfstoffforschung angeschaut. Die Impfstoffforschung der herkömmlichen Impfstoffe. Nicht des neuen Impfverfahrens, des mRNA-Verfahrens, sondern der Tod- und Lebendimpfstoffe. Und ich war zwar nicht überrascht, aber ich habe dann doch öfter mal ungläubig drauf gestarrt, dass die Impfungen, nehmen wir mal die Masernimpfung, dass die eigentlich zum Infektionsgeschehen gar nicht so viel beigetragen hat. Der größte Effekt auf eine Infektionslage war immer die Hygiene. Und erinnerst dich an in der Corona-Pandemie, was hatten wir da für Regeln? Ja, Hände waschen, Mundschutz und so weiter. Alle können sich erinnern. Ich habe das noch gelernt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dass man vor dem Essen Hände wäscht, also dieses zur Toilette gehen und seine Hände mit Seife waschen, habe ich als Kind noch gelernt. Ich hatte irgendwann in der Corona-Pandemie das Gefühl, dass es uns irgendwie verloren gegangen, dass wir natürlich auch über Körperteile Bakterien und Viren übertragen können. Das haben wir dann wieder neu lernen müssen und dann deswegen auch die Kontaktbeschränkungen und so weiter. So, es gibt aber ja noch ganz andere Möglichkeiten der Hygiene, die man zum Beispiel in der Krankenhaushygiene anwendet. Auch das Thema ist so ein bisschen hinten rübergefallen. Ich habe zu einer Zeit, da waren, glaube ich, die Impfstoffe noch nicht auf dem Markt, bin ich über einen Artikel gestolpert von einem Professor, der ausgewiesener Experte für Hygiene war oder immer noch ist. Und der hat gesagt, das war also sehr interessant für mich und tollkühn vielleicht für die meisten, der hat gesagt, wenn wir alle gurgeln würden, dann würde es die Pandemie nicht geben.
Das hatte ich damals auch gehört, ganz am Anfang der Pandemie.
Genau, ja. Da bin ich drüber gestolpert und dann habe ich gedacht, was meint er mit gurgeln? Und dann habe ich ihn angerufen. Dann hat er mir das erklärt. Und hat mir auch erklärt, dass dieses Gurgeln in Asien, zum Beispiel in Japan oder auch in Südkorea, etwas völlig Normales ist. Also jedes Kleinkind kennt das Gurgeln. Warum kennen wir das nicht mehr?
Genau, jetzt hast du die Zuhörer und Zuhörerinnen aber ganz schön neugierig gemacht. Das musst du jetzt noch erklären. Was ist das Gurgeln?
Genau, ich war ja selber da auch zu der Zeit auch sehr neugierig und ich habe ja nach Lösungen gesucht, ja, nach Lösungen, wie man das vermeiden kann, dass man sich infiziert oder dass man sich schwer infiziert. Denn so ein Virus überträgt sich ja zum Beispiel durch Tröpfcheninfektion und wir nehmen es auf und dann gibt es ja eine sogenannte Inkubationszeit. Also die Zeit, in der das Virus sich aufbaut, im Nasenrachenraum. Am Anfang war es vor allen Dingen im Rachenraum, später war es mehr im Nasenraum. Aber im Rachenraum dann eine gewisse Schwelle überschreitet, wo dann diese Viruslast plötzlich durchbricht, durch die Schleimhaut durchbricht und dann in das Gewebe übertritt. In diesem Fall war es ja dann das Lungengewebe. Deswegen sind ja am Anfang auch viele Menschen gestorben, weil diese Viruslast es eben in das Lungengewebe hineingeschafft hat. So, und als ich dann über dieses Interview gestolpert war, dann habe ich gedacht, ja, das ist aber auch total logisch, ja. Das wissen doch Experten in Deutschland. Warum wird das denn nicht veröffentlicht? Das war jetzt meine erste Reaktion, ja. Und dann hat der Professor mir erzählt, Herr Frese, das wenden wir ja seit 40 Jahren in jedem Krankenhaus an. Seit 40 Jahren bei jeder Operation an. Ja, hier geht es um eine jodhaltige Lösung, Beta-Isadonna. Und dieses Zeug kann man auch googeln. So, das war mir zu dem Zeitpunkt, war mir das auch neu. Er hat mir erklärt, wie man das macht. Wir haben so ein kleines Protokoll zusammengeschraubt. Ich hatte das auf meiner Webseite und auf dem Instagram-Kanal. Und dann konnte man das frei runterladen, kann man heute noch frei runterladen. Und kann man natürlich auch heute immer noch verwenden, weil Corona war ja nicht das Ende der Viruserkrankung. So, das heißt, wir werden ja auch in Zukunft immer wieder virale Epidemien haben, vielleicht mal wieder eine Pandemie, das weiß ich nicht, aber jeder kann sich ja auch selbst schützen. Und es ist super einfach. Also Beta-Isadonna, eine Jodlösung, kostet 5,90 Euro in jeder Apotheke. Und ich würde mal heute sagen, es ist einfach viel zu billig, dass man das dem Volk sozusagen als Information mit in den Briefkasten gibt oder über die Fernsehsender oder wie auch immer postuliert. Ja. Es ist so vergleichbar mit Vitamin D. Vitamin D ist auch zu einfach. Vitamin D, da können wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Da wissen wir mittlerweile so viel drüber. dass ja, wir also keine Angst vor Toxizität haben müssen, dass wir Vitamin D über die Sonne produzieren können, über Sonnenstrahlung, UVB-Strahlung, das wissen, glaube ich, die meisten inzwischen, dass wir aber im Winter natürlich ein Problem haben. Und wann haben wir die Infektionswellen? Natürlich immer im Winter, vor allen Dingen im Januar und dann Anfang Februar, dann, wenn die Menschen die niedrigsten Vitamin-D-Werte haben. Und Vitamin D, ne, kannst du bei Dr. Google einfach mal Vitamin D eingeben, dann bist du beschossen mit tausenden von Präparaten. Das ist auch unheimlich billig, unheimlich günstig. Es ist viel zu billig, als dass man das als Infektionsschutz dem Otto-Normalverbraucher als Floh ins Ohr legt, ja, sozusagen. Und das war eben bei Beta-Isadonna genau das Gleiche. Ja, ich habe in dem Moment gedacht, wo der Professor mir das erklärt hat, boah, wenn das so einfach ist, ja, warum machen wir das dann nicht? Warum wissen das denn 83 Millionen Menschen in diesem Land nicht?
Ja, es ist unglaublich, weil, was du da gerade berichtest, wenn es wirklich so einfach ist. Und das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Punkt, dass wir da nochmal eine Folge drüber machen und wirklich auch nochmal auf diese Corona-Pandemie zurückschauen. Und auch dieses Wissen, warum wissen das so viele nicht? Und warum wurde das oder wird sowas nicht in den Medien verbreitet, wenn es wirklich halt so einfach ist und man quasi die ganze Bevölkerung oder einen ganz, 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 ganz großen Teil durch solche einfachen Maßnahmen einfach schützen kann, dass es gar nicht zu so einer großen, zu so einem großen Infektionsausbruch kommt.
Da haben wir eine gespaltene Community gehabt. Die einen, die haben gewartet auf den Impfstoff und die anderen haben sich frühzeitig gefragt, ja, was kann ich denn jetzt selber tun? Das ist dann ungefähr vergleichbar mit, ich sag mal, den Patienten, die so lange zur Kontrolle gehen, zu ihrem Hausarzt, bis der Hausarzt endlich sagt, sie haben Typ-2-Diabetes. Aber ich kann natürlich als Arzt schon 10, 15 Jahre vorher erkennen, dass jemand da ein Problem hat.
Auch dazu machen wir eine Folge.
Also ihr seht. Oh, da gibt es aber eben Menschen oder Patienten, die das dann in dem Moment natürlich auch nicht hören wollen, weil es ist ja auch nicht direkt bedrohlich. Ne? Erst wenn es direkt bedrohlich wird, fängt der Mensch dann an, etwas dagegen zu tun. Und dann kommt natürlich die Schulmedizin mit ihren entsprechenden Lösungen. Dafür haben wir dann Medikamente etc. pp. Will ich jetzt nicht vertiefen, aber wir müssen, glaube ich, viel, viel besser verstehen oder die Priorisierung viel stärker auf die Präventivmedizin lenken. Und das hätten wir hier an der Stelle auch tun können. Ich habe mich dann seinerzeit natürlich extrem damit beschäftigt, wissenschaftlich beschäftigt, die Literatur studiert und habe dann eben gesehen, aha, okay, habe mir die Masern-Geschichte mal genauer angeschaut, dass ein Großteil des Rückgangs der Maserninfektion auf das Konto von Hygiene geht. Ein Großteil, was heißt das? Etwa so im Bereich von 90% zu 10%, die vielleicht dann noch wir haben ja auch eine Impfpflicht auf Masern, da noch den Deckel drauf gemacht hat. So, und wenn man nicht unbedingt Experte ist und man durchschaut das nicht und man schaut dann eben abends die Tagesthemen oder die Tagesschau und man bekommt dann eben diese Mainstream-Meinung, Mainstream-Haltung mit, dann würde man ja gar nicht auf die einfachste Lösung kommen, ja? Auf das Beta-Isadonna in diesem Fall oder Vitamin D oder was auch immer, ja, was im Grunde vor der Tür liegt. Naja, da können wir jetzt lange drüber spekulieren, warum das so gemacht wurde. Ich sag mal, wir, die in der Praxis arbeiten, wir suchen natürlich immer nach Lösungen, die es jetzt auch schon gibt, die wir jetzt anwenden können, worauf man nicht erst 1 oder 2 oder 5 oder 10 Jahre warten muss.
Auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall noch mal näher reingucken. Unbedingt. Ich glaube, heute kleiner Einwurf von mir, all die Sachen, die Jens oder die ich auch eben gesagt habe, zu unserem Bacillus subtilis und auch zu Sachen, die der Jens gesagt hat, zu seinem Immunschutzguide 12340, die werden wir alle noch in die Shownotes reinstellen. Ihr findet dann auf jeden Fall immer die Quelle und auch einen Link dazu, dass man direkt die Informationen auch aufrufen kann. Und wir packen da auch noch ein paar extra Informationen rein, wenn wir irgendwelche Sachen finden, so zum Beispiel Beta-Isadonna, solche Sachen, auch Vitamin D, alles, das wir anteasern, kommt mit in unsere Shownotes rein. Und heute, glaube ich, hat der Jens wirklich schon ein paar gute Tipps gegeben, also Immunschutzguide, wir haben uns über Hygiene unterhalten, wir haben auch Beta-Isadonna angesprochen, ganz interessant, wie gesagt, gibt es noch was zum Nachlesen. Und wir haben uns irgendwie vorgenommen, zum Ende so einer jeden Folge irgendwie so einen prägnanten Satz euch mit an die Hand zu geben. Und was ja Ziel ist hier in unserem Podcast, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen die Eigenverantwortung stärken, sich mehr damit auseinanderzusetzen, sich Fakten anzuschauen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt immer einen Graubereich und auch mal andere Meinungen zuzulassen. Und von daher wollen wir auch immer Tipps geben, haben wir schon gemacht. Jens schon gerade gute Sachen gegeben. Und jetzt haben wir einen Satz fürs Ende uns ausgedacht. Nicht ausgedacht, wir haben ihn gefunden und ein bisschen umgeschrieben. Und der nennt sich Die Young at a Very Old Age. Und wir sagen dazu, nimm deine Gesundheit selber in die Hand. Und in diesem Sinne, glaube ich, war das wieder eine interessante Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jens, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.
Bye, bye. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe. Euer Podcast für gesundheitliche Selbst- und Andersdenker. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.